Seid gegrüßt, liebe Hurtlinge, Tiefsinnende und Pegasi. Oder
Pegasusse.
Pegasusels.
Sumse. Simon und Jana.
Das sind wir.
Wir laden euch ein auf eine Reise durch die Bücher unserer Kindheit und Jugend.
Dort begegnen wir Altbekanntem und lernen neue Orte und Charaktere kennen.
Simon, möchtest du heute den Boomerang loswerfen?
Nö, kein Bock. Natürlich!
Yeah!
Sehr gut. Dann legen wir voll los.
Jawohl, wir starten richtig durch. Heute gibt's, glaube ich, ziemlich viel, was wir zu besprechen haben.
Wir haben nämlich mitunter die längsten Kapitel im ganzen Buch heute. Und wir wollen ja eigentlich immer 3 Kapitel besprechen. Wir haben jetzt in der Vorbesprechung überlegt, ob wir das schaffen. Und deswegen, wir schauen einfach auf die Zeit. Vielleicht wären es auch heute nur 2 Kapitel. Aber das werdet ihr mitkriegen, wenn es dann plötzlich aufhört.
Ja, mittendrin einfach. Tschüss. Ohne Ankündigung, einfach aus.
Weißt du denn...
Mach aus, ist zu lang jetzt.
Ja gut, eigentlich schon, ist langweilig. Ja,
tschüss.
Geworden, ne? Bis nächstes Mal.
Du wolltest was fragen,
ja. Ich wollte fragen, Kapitel 22, die Schlacht um den Elfenbeinturm, ist das längste Kapitel.
Ja, weißt kommen du, wir ja nachher noch dazu, ja?
Was das kürzeste ist.
Muss gucken, warte kurz, ich weiß es.
Nachgucken. Hast du die Seitenzahlen aufgeschrieben?
Das 5. Kapitel ist das kürzeste, Seitenzahl technisch.
Du solltest vom Gefühl her sagen,
was ist das für ein... Ich habe kein Gefühl, ich bin ein Mann.
Das hast du gesagt.
Ja, das stimmt aber gar nicht, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat.
Dass du ein Mann bist?
Genau, ja.
Das 5. Und was war das? Nee, das stimmt aber auch gar nicht.
Ach, guck, was dann?
Das 15. Aber ich hatte nämlich überlegt, was das für ein Kapitel ist, was irgendwie am kürzesten wirkte. Hättest du da einen Tipp? Vom Inhalt, so was relativ schnell vorbeiging?
Ykramul, die viele, oder?
Nee, war der Graokraman der bunte Tod.
Ah, okay.
Das hatte nämlich bei mir 10 Seiten. Wir kommen heute zu 22 Seiten, aber wir fangen...
Mit einem Kapitel davor an.
Mit dem Kapitel davor an. Und bevor wir zu dem Kapitel kommen, müssen wir nämlich noch auf
auflösen.
Unser Essen kommen.
Ja, vom letzten Mal.
Erst vom letzten Mal, da hatten wir nämlich Maronensuppe.
Maronencremesuppe gegessen.
Die sehr lecker war.
Ja, warum hatten wir die denn gegessen nochmal?
Bist du dumm oder was?
Ja, anscheinend. Deswegen machen wir das ja auch zu zweit. Allein komme ich nicht klar.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es geht.
Hilfe. Man muss dazu sagen, wir hatten jetzt schon einen Smoothie-Cocktail davor. Also ich bin ein bisschen angeschakert.
Einen?
Ja, und das Bier aber. Wir haben das gegessen, weil die Reisetruppe beim letzten Mal auch zwischendurch eine Suppe gegessen haben. Und du hattest noch einen zweiten Grund, warum es Maronensuppe war.
Ja, weil Maronen, wenn man die so kauft, dann ist da so noch eine Schale dran. Die muss man so abschälen. Und das hat mich dann sehr an die Panzerriesen erinnert, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Die von der Xaide.
Aha. Also die Suppe, dass sie das auf dem Weg gegessen haben, das war wahrscheinlich dann die einfache Antwort. Mal sehen, ob jemand auch drauf gekommen ist, dass das eine Übertragung gibt auf die Panzerknacker.
Genau, auf die Panzerknacker, auf die hohlen Nüsse.
Auf die hohlen Nüsse. Und warum wir jetzt am Anfang noch was Leckeres vorweg gegessen und getrunken haben, ganz einfach, weil wir jetzt trockene Stulle mit einem Glas Wasser essen und trinken.
Ja, heute gibt's nur Trockenbrot und Wasser, ganz karg. Aber schon irgendwie hat es auch was für sich. So, ich probiere nochmal.
Ja, wir wollten es nämlich nicht zu karg machen, unsere Mahlzeit. Deswegen haben wir da reichlich Butter, Salz, Pfeffer und Kräuter drauf gemacht. Und das muss man sagen, kann man schon sehr gut essen. Und vor allem, wenn es ein gutes Brot ist, wie in diesem Fall. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich gesagt haben, dass wir schnell durchgehen müssen, damit wir diese langen Kapitel schaffen, haben wir jetzt sehr viel Vorgeplänkel gemacht.
Ja.
Freust du dich auf dieses Kapitel?
Mega. Für mich geht es jetzt richtig an die Substanz oder an die Quintessenz der unendlichen Geschichte. Und weil wir ja schon vorhin gesagt haben, dass ich keine Gefühle habe.
Das hast du gesagt, nicht wir.
Ja, das stimmt ja auch nicht. Ich musste beim Lesen der Kapitel an manchen Stellen, das hat mich richtig berührt einfach so, weil es einfach stimmt für mich.
Musst du mal sagen, wann?
Ja, das passiert vielleicht auch einfach, dass ich mich ergieße über das Mikro. Nein.
Okay.
Nein.
Soll ich einen Regenschirm aufspannen?
Ja, nee, ist nicht notwendig. Ich kann mich bremsen.
Ich hatte generell das Gefühl, dass in diesen Kapiteln sehr viele Geschichten angerissen werden von anderen Büchern, die ich kenne. Deswegen wird immer mal wieder sagen, das erinnert mich an die Geschichte und so weiter. Aber wir haben ja aufgehört, dass Bastian seine beiden Freunde Atreo und Fucho weggeschickt hat, dass die erstmal nicht so in seiner Nähe sind. Aber weiterhin, dieses Riesenheer, wo tagtäglich viele neue dazukommen, zieht weiter, immer weiter. Ich habe mir nur gedacht, ja super, dass ich mir bei dieser kleinen Runde von Hühot und Bastian mir Gedanken gemacht habe, wie das mit dem Essen funktioniert. Ich glaube, allerspätestens jetzt stellt sich keiner mehr die Frage, wie so viele Wesen essen. Wird auch beschrieben, ungefähr, was für Wesen dabei sind. Oder es wird eher die Zelte beschrieben. Es gibt Zelte, die sind so groß wie Zirkuszelte und es gibt welche, die sind so groß wie ein Fingerhut.
Und zusammengewürfelte Schar, also ziemlich fantastisch.
Eben, und sehr bunt zusammengewürfelt und das finde ich relativ gefährlich, wenn ich mir überlege, wenn ich durch den Wald gehe, ich sehe nicht eine Ameise, wenn die da rumwuselt und trete drauf, auch wenn ich es nicht möchte. Mhm. Wenn da irgendein Viech ist, das ein Zirkuszelt braucht, wie soll das dann ein Wesen sehen, das so groß ist wie ein Fingerhut?
Ja.
Also ich glaube, da kommen viele Hunderte jeden Tag dazu, aber es sterben auch immer mal wieder welche, weil die einfach zertrampelt werden.
Oh.
Und es wird auch beschrieben, dass viele Fahnen rumwehten. Bastian bekommt sein eigenes königliches Zelt mit seinem eigenen Wappen auf seiner Fahne, was ein siebenarmiger Leuchter ist. Kommt in den nächsten Kapiteln überhaupt nicht mehr vor?
Ja, das habe ich...
Kommt das später auch nochmal oder ist das einfach nur jetzt?
Das ist halt jetzt so. Weiß ich jetzt auch nicht. Es sagt mir jetzt auch nichts mehr. Also ich dachte auch, okay, warum? Aber ja, ist so.
Hast du dir Gedanken gemacht, warum es dieses Wappen sein könnte?
Also ist es nicht so, dass siebenarmiger Leuchter irgendwie ein Symbol fürs Judentum ist, oder?
Auch.
Auch. Konnte also ich mir jetzt keinen Reim drauf machen.
Kommt es vor, das ist dann die Menora. Sieben halt, das kam ja jetzt auch in dem Buch immer wieder vor, die Zahl der Vollkommenheit. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, warum dieses Symbol hier... Na gut.
Ja.
Vielleicht hat jemand anders noch eine Ahnung und kann uns aufklären. Auf jeden Fall, Atreo und Fuchur sind zwar weggeschickt worden, aber sie sind immer noch in diesem großen Feldzug dabei und gehen ganz zum Ende und bilden mehr oder weniger die Nachhut, obwohl sie vorher immer vorne weggeflogen und gelaufen sind.
Mhm.
Und Bastian möchte, dass sie sich entschuldigen für das, was sie getan haben.
Für diese Bloßstellung quasi oder dafür, dass sie halt gesagt haben, ja, Xaidi hat dich nur verarscht oder Atreo hat es ja gesagt.
Ja, aber das tun sie nicht. Wo ich mich frage, sein vorheriger Wunsch war ja unter anderem, dass alle vor ihm Ehrfurcht haben und ihn respektieren, oder?
Mhm.
Dann ist dieser Wunsch aber doch nicht in Erfüllung gegangen, weil... Oder es ist anders in Erfüllung gegangen, weil sie respektieren ihn wirklich, aber nicht seinen aufgesetzten Hoheitsdrang.
Mhm. Oder die haben ihn halt anders kennengelernt.
Aber deswegen, der Wunsch ist trotzdem in Erfüllung gegangen, weil sie respektieren ihn ja trotzdem, oder? Oder war es nicht auch, sie haben Angst vor ihm? War das nicht der Wunsch?
Ja, die sind halt verunsichert mindestens. Also sie haben jetzt halt Abstand zu ihm eingenommen und ziehen jetzt nur noch am Rande mit, aber sie laufen halt irgendwie immer noch mit. Also ich glaube schon, dass sie ihn respektieren. Irgendwie guckt an manchen Stellen Atreo, Bastian ja auch groß an, wenn Bastian irgendwie so rumtönt und halt ja irgendwie Sachen sagt oder macht, von denen dann andere ziemlich beeindruckt sind. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die irgendwie dann denken, okay, was für ein Typ ist denn das jetzt? Und es halt immer wieder dieser Bruch reinkommt, weil es halt Unterschiede dann sind zwischen Bastian und Atreo und Fuchur. Und aber Bastian will die ja auch irgendwie erzeugen, er will ja so hervorstechen.
Ja. Und der Beste und Größte und Tollste.
Mhm.
Und er will eben, dass die sich verneigen vor ihm, während die sich entschuldigen und sagt, dann können wir wieder Freunde sein. Wo ich denke, Bastian, hör dir doch einfach mal zu. Was ist denn deine Definition von Freundschaft, dass die Freunde sich vor dir verneigen müssen? Aber gut.
Kommt auf Augenhöhe, ja.
Eben. Und das ist er nicht. Und auch weiter geht das, dass er dann genug hat von Giecha mit der Unterstützung oder Zuflüsterung von Xaide. Sagt, dass Giecha als eine Mauleselin nicht würdig genug ist für einen König, für einen Herrscher.
Also er hat ja eigentlich kein Problem damit. Das ist irgendwie Xaide, die ihm das ihm so von der Seite einflüstert.
Also er ist erstmal öfters bei ihr in der Sänfte, aber hat an sich kein Problem. Aber er kommt da schon in Zweifel und das bekräftigt sie halt.
Xaide hat auch so eine Wasserpfeife, die irgendwie so ein Schlangenkopf ist. Also sieht aus wie eine smaragdgrüne Viper.
Mhm.
Das ist doch eine Giftschlange, oder?
Mhm.
Nach dem Motto, also sie flüstert ihm so von der Seite ein, so wirkt schon irgendwie ein bisschen schlangenmäßig, finde ich.
Mhm.
Schlangenzunge.
Grima.
Mhm. Von Herr der Ringe, wer das vielleicht kennt.
Keiner kennt Herr der Ringe.
Nee, das ist komisch.
Und sie ist auch ein Stück weit ein Gegenteil von Atreo, weil Atreo immer gefragt hat nach der Kindheit und erzähl mir doch. Und Xaide fragt dann nie nach.
Mhm. Aber halt, weil sie irgendwie merkt, dass Bastian das unangenehm ist, dachte ich.
Ach so?
Weil er halt nichts mehr so richtig weiß. Und dann frustriert ihn das halt. Und ich glaube, er ist halt auch frustriert, weil er jetzt irgendwie keine Nähe mehr zu Atreo und Fuchur hat. Und deswegen sucht er halt jemand mehr anderes, ihre Nähe.
Ja. Was ja auch klar ist. Aber er hat ja theoretisch auch Giecha. Aber er sagt sich, naja, ist jetzt nicht so meinem Stand entsprechend. Deswegen schickt er sie weg. Und er überredet sich selber, dass er ja was Gutes tut, indem er eine Geschichte für sie erfindet, wo sie dann doch Nachkommen kriegt. Ich meine, das hatten wir, glaube ich, in Kapitel 3, in Folge 3 oder 4, dass Maulesel keine Kinder kriegen können eigentlich größtenteils. Und er erfindet jetzt eine Geschichte, wo sie jetzt fortgeht und in dem Wald den Pegasus findet, der auf sie wartet und sich unsterblich in sie verliebt hat. Und sie kriegen ganz viele kleine, geflügelte Maulesel.
Ich dachte nur einen. Zumindest einen berühmten, der dann später irgendwie von sich hören macht. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
Ja, genau, nur einen. Und der heißt Pataplan.
Rantanplan.
Ja, ich dachte auch, Pegasus meets Rantanplan. Das war auch meine erste Assoziation. Weil das würde ich sehr gerne sehen. Rantanplan mit Flügeln. Und so ein bisschen Pegasus-like.
Das ist doch der von Lucky Luke, oder?
Ja.
Ja, genau.
Deswegen da ist der erste Crossover zu Lucky Luke. Während Bastian dann die ganze Zeit in der Sänfte mit Xaide ist, fragt er sie, wie sich die Panzerriesen eigentlich bewegen. Und sie sagt einfach nur, alles, was innen hohl ist, kann mein Wille bewegen.
Ja, wenn Bastian sich von ihr bewegen lässt, indem sie ihm dauernd was einsagt, ist er dann auch hohl?
Noch nicht, aber das kommt ja später, dass er sich innerlich hohl fühlt.
Ach so, stimmt. Ja, das stand. Das fällt mir jetzt erst auf, lustig.
Deswegen, das ist schon echt krasses Foreshadowing. Da habe ich sofort zwei Sprichwörter von wegen, wer kein Ziel hat, der kann auch nichts erreichen, beziehungsweise wer kein Ziel hat, ist ziellos und kann sehr leicht manipuliert werden. Und auch wer für nichts steht, der fällt für alles. Und es ist ja hier in dem Fall bei den Panzerriesen sehr direkt, aber bei Menschen ist es halt, wer irgendwie nicht weiß, wo er hin will und was er will, den kann man sehr leicht manipulieren und für seine Zwecke verwenden. Und genau das ist ja gerade das, wo Bastian gerade Gefahr läuft.
Ja, das stimmt.
Und weil die Xaide jetzt mitkriegt, dass Bastian etwas schlecht drauf ist und traurig ist, weil er seinen letzten treuen Begleiter, die Yicher, weggeschickt hat, versucht sie, ihn wieder auf ihre Seite zu ziehen, indem sie ihm ein Geschenk macht. Und zwar ein Gürtel aus Glas. Und er muss, also Bastian muss diesem Gürtel erstmal einen Namen geben.
Damit er ihm gehört.
Und wie sprichst du jetzt den Namen aus?
So, wie es da steht. Soll ich sagen?
Ja.
Gürtel Germal.
Germal?
Nein, Germal.
Germal?
Mhm.
Ich dachte Gemal.
Wohin?
Ja, eben. Ja. Beziehungsweise wie ein Gemahl. Das ist dein Ehemann.
Das hat der dann wieder vor komische...
Oder Gems von...
Edelstein.
Edelstein?
Mhm.
Aber es ist ja Glas und kein Edelstein.
Stimmt. Fake.
Fake.
Fake Edelstein.
Und dieser Gürtel macht unsichtbar und ich stelle mir einen Glasgürtel sehr unpraktisch vor.
Er geht halt kaputt und macht Krach.
Und er zieht den nämlich an und kriegt erstmal kurz Panik.
Ja.
Weil er nichts mehr sieht und auch sich nicht mehr sieht. Er sieht alles, er sieht sich nicht mehr.
Aber Xaide sieht ihn anscheinend.
Das war nämlich meine Frage. Sieht sie ihn?
Anscheinend.
Oder hat also sie einfach so viel Erfahrung mit diesem Gürtel, dass sie weiß, wie sie damit umgeht?
Es bleibt offen.
Was würdest du sagen?
Ich bin noch nicht so richtig schlau geworden aus der Xaide. Also die ist schon irgendwie echt ja crazy und mystisch.
Evil bitch.
Ja, aber halt die hat echt viel, wie noch rauskommt, die hat echt viel Power. So.
Ja, auf jeden Fall rettet sie ihn, indem sie ihm den Gürtel nochmal auszieht. Und irgendwie war mein Kopf ein bisschen kaputt, nachdem sie ihn den Gürtel auszieht. Und ich lese nur weiter, was sie sagt. Man muss erst lernen, damit umzugehen, Herr und Geliebter. Und
Geliebter?
Nee, Moment, Geliebter stimmt nicht. Ich lese nochmal, ups, da steht Gebieter, nicht Geliebter. Okay. Aber ich war so diesen grad am Ausziehen, also muss da Geliebter stehen.
Ja, genau.
Ist doch logisch.
Natürlich, ja.
Und in dem Zusammenhang warnt sie ihn auch noch vor dem Schaden, den er erwartet.
Von anderen Leuten.
Jein, erstmal die Gefahr, die in ihm liegt, weil er noch fühlt.
Ach
weil
so.
Er hasst und liebt und weil ihm die Freundschaft noch wichtig ist. Beziehungsweise theoretisch wichtig ist, weil wir haben ja vorhin seine Definition von Freundschaft gehört.
Stimmt, verändert sich auch.
Aber er hat halt noch diese Vorstellung, dass theoretisch die Freundschaft was wert ist.
Naja, also er hat ja in der Menschenwelt eigentlich keine richtigen Freunde so gehabt.
Ja.
Vielleicht weiß er auch gar nicht so, was Freundschaft eigentlich ist und hat es jetzt irgendwie erst so gelernt. Ja, man mag sich irgendwie so, aber jetzt ist er vielleicht auch der Meinung in seinem Entwicklungsweg, dass das jetzt gerade irgendwie richtig ist.
Fühlt sich für ihn gut an, also muss das gute Freundschaft sein.
Mhm.
Und sie verkauft ihm das als Weisheit, also wenn er eben nichts mehr fühlt, kein Hass, keine Liebe, dann ist er weise. Und er soll halt kalt und gleichgültig werden. Wo ich dachte, gleichgültig, da hatten wir ja schon mal ein Streitgespräch bezüglich der kindlichen Keilerin. Ich soll vielleicht nicht mit vollem Mund reden, ne? Nom, nom, nom. Red du erstmal.
Ich hab auch einen Mund voll. Naja, gleich gelten und gleichgültig.
Sie wurde auch als gleichgültig tituliert. Und dann dachte ich nämlich da schon an dem Punkt, soll er quasi die kindliche Kaiserin werden, Kaiser werden?
Mhm.
Soll er so gleichgültig sein wie sie? Ist das das Ziel?
Ja, kann sein.
Wir merken später nein. Also sie will das ja schon so als solches verkaufen, aber das ist kein gutes Ziel.
Also hier steht halt kühl und teilnahmslos. Und teilnahmslos ist mir halt so, ja, ist mir eigentlich alles egal, ob hier alle, also es ist halt so depressiv.
Was, bei dir steht kühl und teilnahmslos?
Ja.
Was? Da muss ich nachdenken.
Weisheit über den Dingen stehen, nicht zu hassen oder zu lieben und kühl und teilnahmslos zu sein. Und dir liegt noch zu viel an der Freundschaft, sagt sie zu ihm. Und bei der kindlichen Kaiserin habe ich das andersrum wahrgenommen, dass sie zwar sagt, okay, alles darf sein, aber halt auf eine freundliche und wohlwollende Art. Und das ist halt mehr so, ach, leck mich, alles ist scheiße und die Welt platzt und es kann eh nichts ändern und so, finde ich. Also klar, es ist so, wenn du teilnahmslos irgendwie bist, dann gilt dir natürlich alles gleich, aber...
Genau, und danach kommen wir zu dem Punkt, den du vorher meintest, dass sie auch weiter Lügen erzählt über Atreo und Fuchu, dass sie Bastian Schaden zufügen wollen.
Mhm.
Also, dass sie gefährlich sind und dass sie planen, Aurin von Bastian zu klauen.
Ja, aber Bastian glaubt sie ja erstmal nicht.
Nee. Der sagt, hast du Beweise dafür? Und sie sagt,
Nee, weil die Art von Wissen, die ich verbreite, gehört nicht zu denen, die sich beweisen lässt. Also, ja, einfach irgendwie wild Theorien rumspitten und dann...
Lügenpresse.
Ja, Fake News.
Ja, also stimmt. So ein bisschen Propaganda einfach und es trifft, also er hört es ja trotzdem und ich habe schon das Gefühl, dass es so eine Art ein Same ist, den sie gesetzt hat.
Mhm.
Der jetzt noch nicht aufgeht, aber der ist da. Er hat es gehört und das ist in seinem Herzen und das wird später Früchte bringen.
Ja, aber Bastian empfindet es jetzt auf jeden Fall irgendwie erstrebenswert, weise zu werden,
ja.
Weil er unbeteiligt über allen Dingen stehen will und hält es oder fragt sich sogar, ob das sein letzter Wunsch sein könnte.
Na, vor allem, weil er bis jetzt immer dachte, die ganzen Wünsche, die er hatte, die haben ihn nicht ruhig und zufrieden gemacht. Aber er denkt, dass die Weisheit das eben tun könnte und deswegen findet das erstrebenswert.
Mhm.
Was ist für dich Weisheit?
Weisheit?
Ja. Hast du jemanden im Kopf, wo du sagen würdest, die Person ist weise?
Ja.
Wer?
Mein Papa.
Oder ich?
Ja, auch.
Oh, danke.
Weise finde ich schon, wenn du dich ein Stück weit rausnehmen kannst und eine Außensicht haben kannst zu bestimmten Themen, die vielleicht auch dich selber betreffen, ohne aber halt den emotionalen Kontakt, glaube ich, dazu zu verlieren. Und versuchen, glaube ich, also jetzt mal auf innere Themen bezogen, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt oder so, versuchen, beide Seiten verstehen zu wollen, ohne halt zu sagen, ja, so und so ist eigentlich alles blöd und das ist die einzig richtige Lösung oder der einzig richtige Weg.
Denn wir wissen, dieser Weg wird kein leichter sein.
Dieser Weg wird steinig und
schwer. Ja, würde ich auch so unterstreichen. Ich würde vor allem sagen, der Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit. Intelligenz ist für mich viel gelernt, Fakten. Und Weisheit ist für mich eher Lebensweisheit. Du hast Sachen schon hinterfragt und durchdacht und hast Konsequenzen gespürt und weißt daher, was gut und richtig ist. Und es ist nicht nur Fakten, weil es so ist, sondern weil man es weiß und nochmal anders einordnen kann.
Liegt schon mehr Erfahrungsschatz irgendwie drin. Also man muss Dinge erlebt haben, glaube ich. Und ja, Weisheit kommt irgendwie schon über so nach dem Motto, der Weg ist irgendwie das Ziel. Also sich weiterbilden, weiter Erfahrungen sammeln.
Ich finde, eine weise Person muss auch nicht intelligent sein, nicht viel wissen.
Faktisch. Also Weisheit und Wissen hängt ja irgendwie vom Wort her auch zusammen. Aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, was heißt Form. Wissen?
Ja, eben. Meinst du jetzt kognitiv verstanden haben oder irgendwie so die Ebene dahinter so verstehen? Oder?
Also wenn ich Weisheit denke, denke ich an eine alte Frau, die ja. In ihrer Hütte irgendwo in den Bergen ist und einfach eine Ruhe und Fröhlichkeit ausstrahlt und eine Weisheit halt so hat. Und das heißt, sie muss nicht viel wissen, was jetzt gerade überall modern und was weiß ich was ist, sondern ich weiß und zu ihr geht man, wenn man einen Rat haben möchte in jeder Lebenslage.
Ja, passt eigentlich auch hier rein. Nur halt noch nicht jetzt. Können wir uns mal für später merken.
What?
Ja.
Weil in diesem Buch gibt es nämlich auch eine Definition von Weisheit, die ich nicht teile. Aber weise sein, das hieß erhaben sein über Freude und Leid, über Angst und Mitleid, über Ehrgeiz und Kränkung. Weise sein bedeutete über allen Dingen stehen, nichts und niemanden hassen oder lieben, aber auch die Ablehnung oder die Zuneigung anderer vollkommen gleichmütig hinnehmen. Wer wahrhaft weise war, der machte sich aus nichts mehr was. Der war unerreichbar und nichts konnte ihm mehr etwas anhaben. Ja, so zu sein, das war wirklich wünschenswert.
Das ist halt die Definition von Xaede und Bastian glaubt das jetzt halt, also stimme ich auch nicht zu.
Das ist halt überhaupt nicht, was ich unter Weisheit verstehe.
Im Sinne von sich rausnehmen und eine Außensicht zu haben, ja, und dass man irgendwie in der Lage ist, sich von seinen Gefühlen ein Stück weit zu distanzieren, aber halt, finde ich, eben nicht die ganz zu verlieren, weil sonst bringt es dir halt auch nichts, weise zu sein, weil...
Dann ist man nicht weise, finde ich, wenn man keine Emotionen hat und das nicht nachvollziehen kann.
Ja, ist jetzt die Frage, wie man halt weise definiert, aber ja.
Nach meiner Definition.
Ja.
Wenn man aber an Weisheit denkt in Fabeln, dann denkt man als erstes an...
Fuchs.
Und?
Eule.
Ja.
Und?
Das sind die beiden, an die ich denke.
Ja, die andere nehme ich irgendwie nicht so.
Nee.
Ja.
Weil jetzt kommen nämlich Eulen. 3 große Eulen. Nee.
6.
6 große Eulen kommen geflogen.
Mhm.
Weil in Bastian der Wunsch aufgekeimt ist, weise zu werden.
Über Nacht kommen sie angeflogen. Riesige Eulen, die größer sind als Bastian.
Also ich finde Greifvögel und Raubvögel, und Eulen sind ja Raubvögel, schon angsteinflößend.
Ja, vor allem, wie die den Kopf drehen können. Die haben ja irgendwie, haben die nicht...
Klubscher.
Die haben keine Augenlider, oder? Oder die können nicht blinzeln, oder wie war das? Doch, die können blinzeln. Doch. Irgendwas war mit den Augen anders.
Keine Ahnung.
Ach nee, die können die Pupillen nicht bewegen. Deswegen müssen die den Kopf so drehen. So war's.
Ah, okay. Gut, das macht Sinn.
Mhm.
Nur gut.
Sind geschickt worden, die Eulen.
Von den 3 Tiefsinnenden.
Aus dem Sternenkloster Gigam, wo die Mönche der Erkenntnis wohnen.
Gigam, weil es so gigantisch.
Ja, und M wegen Mind. Was?
Ach so. Ich sagte Maskulinum, aber du sagtest Mind.
Ja, Kopf halt. Braucht man die in der Regel Gigamind. Zum Sinnen.
Oh, gibt's da nicht so ein...
Spiel.
Was?
Nee, Gigamind?
Kenn ich nicht.
Hast du doch gerade gesagt.
Ja, aber Gigamind, dachte ich, ist ein Charakter aus Die Unfassbaren oder wie auch immer, der mit dem riesen Kopf, dieser riesen Birne.
Nee, ach, was ich jetzt meinte, war Watchmen, Mr. Manhattan.
Muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Also es gibt einen Gigamind, aber ich glaube nicht, dass wir den gemeint haben.
Nee.
Wie sieht der Mr. Manhattan aus?
Blau. Was macht er? Er leuchtet blau. Und weiß Dinge.
Was?
Ach und so. der könnte nämlich der genau, hier. Genau, der Typ könnte nämlich genau auf diese Definition von Weise eigentlich passen, die wir jetzt hier gelesen haben. Hm. Weil der nämlich irgendwie, glaube ich, also jetzt mal Spoiler Alert, in den Watchmen ist der Meinung, dass es schlau ist, ja, die Menschheit muss dezimiert werden oder so. Und dann fängt er halt an, glaub Leute irgendwie zu töten und das ist halt nicht gut. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, ob das so war.
Der Snap-Guy?
Ja, genau, im Avengers.
Mhm.
Mhm. So ähnlich, also der fängt dann irgendwann an, eigenmächtig kommt er mit seinem Supergehirn auf die Idee, ja, irgendwie ist das mit den Menschen ja gar nicht so toll und... Die müssen weg. Und dann wird er halt so teilnahmslos und kühl. Kühl, ja, ein bisschen kühl.
Siehst du, der macht das genau richtig. Vielleicht sind die irgendwie, das ist schon das erste Produkt von Xaede.
Mhm.
Gut. Haben wir auch alles durch.
Ja, die 3 Tiefsinnen, da waren wir.
Und das sind nämlich 3, 2, 1.
Wie viele jetzt?
Wissen wir jetzt schon, was für Tiere das sind?
Nee.
Okay, nee. Es wird jetzt erstmal nur gesagt, sie sind geschickt worden von den 3 Tiefsinnenden, die da sind. Die Mutter der Ahnung, Uxtu.
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 Ich habe Uxtu aufgeschrieben.
Uxtu.
Oh, willst du übrigens ein Bild sehen von Icha?
Oh, ist das ein trauriges oder ist das mit Pegasus?
Mit Pegasus.
Ja. Oh, geil.
Bist geil, oder?
Geil. Und dieser Pegasus hat sich einfach mal in Licher verliebt.
Ja, vor allem ist es auch richtig witzig hier so. Ich lese das mal kurz vor, also weil es echt witzig ist. Ja, er hat sich irgendwie unsterblich in Licher verliebt und die kann es so gar nicht so richtig fassen. Und dann sagt Bastian zu ihr, für ihn bist du das schönste Geschöpf Phantasiens, gerade weil du so einfach bist, wie du bist. Und vielleicht auch, weil du mich getragen hast. Aber er ist sehr scheu und wagt es nicht, sich dir zu nähern. du musst zu ihm gehen, sonst wird er vor Sehnsucht nach dir sterben. Und dann sie so, ach du liebe Zeit, so arg ist es. Das ist so witzig.
Sie hat so ein bisschen Mitleid mit ihm und deswegen geht sie hin.
Ja, sie ist halt so eine richtig, also einfach total einfach gestrickt und gar nicht so für dieses...
Ich liebe Kisha, ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter.
Ja, halt für diese große Geschichte, ja, der riesen, geile Hengst mit den Flügeln und so. Und die so, okay, ich bin halt einfach, danke. Ja, okay.
Ushtu.
Ja, ich glaube es nicht, aber wir gucken nach.
Also wenn, dann steht es bei dir anders.
Ja, nee, du hast recht.
Ja.
Ushtu!
Wie hast du die anderen genannt?
Shirkri, der Vater der Schau. Und Yisipu, der Sohn der Klugheit.
Doch, hier steht aber welche Tiere.
Ja, also Ushtu ist eine Eule oder hat ein Eulengesicht. Mhm. Eigentlich in Menschengestalt mit Eulenkopf. Shirkri hat einen Adlerkopf und Yisipu einen Fuchskopf. Also alles, bis auf den Adler, irgendwie Tiere, die man irgendwie mit Klugheit assoziiert und
was Weisheit. Was wäre denn noch drittes Tier, was klug wäre?
Fabelmäßig.
Mhm.
Keine Ahnung.
Der Wurm.
Der Wurm? Ah, richtig, ja genau, der Wurm.
Und warum heißen sie so, wie sie heißen?
Vater, Sohn, Mutter. Ist halt in der Familie quasi irgendwie.
Nee, ich meinte jetzt eher Ushtu, weil es sich anhört.
Wie eine Eule, die Uhu macht. So.
Ushtu.
Ja, genau. Und Shirkri klingt halt wie so...
Shirkri!
Oh, ja.
Das war nicht gut.
Gesundheit.
What does the fox say?
Yisipu.
Weißt du, wie der Fuchs macht?
Nying, nying, nying.
Oder wie jetzt in dem Lied, oder wie man. Nee, der lacht ja so komisch irgendwie.
Der die lachen. Hat übelst viele unterschiedliche Geräusche. Ich habe mir 10 Videos auf YouTube angeguckt von so verschiedenen Geräuschen.
Mhm.
Und da ist eine riesen Bandbreite, aber ich habe keins gehört, was Yisipu macht.
Ja, passt wieder nicht ins Schema rein. Aber bei den anderen ist es ja nachvollziehbar so. Ja.
Na, vielleicht wusste der Michael Ende einfach nicht, wie der Fuchs macht.
Das kann sein.
Der hat sich dann gedacht, der macht das
bestimmt. Der liest bestimmt Yisipu.
Der liest immer, ja.
Yisipu.
Der ist einfach ein bisschen erkältet.
Ja, Fuchsbandwurm hat er. Oh, der macht kein Schnupfen oder so.
Und zwar werden die Eulen geschickt von diesen dreien, weil sie den großen Wissenden suchen, der die Frage lösen soll, die sie nicht lösen können.
Ja.
Und fragen, ob der große Wissende, also Bastian, mitkommt und er sagt, jo, ich komme mit, ich nehme aber meinen beiden Schüler mit.
Mhm.
Und die beiden Schüler sind Xaide.
Und Atreo. Und da fragt den Atreo ihn, als er dann sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie mit, warum ich? Und dann sagt Atreo, das werdet ihr erfahren. Und ich habe es aber nicht verstanden eigentlich, warum die jetzt da mitgekommen sind so richtig.
Wir werden es nicht erfahren.
Ja, irgendwie nicht so. Das hat sich jetzt für mich...
Warum.
Weißt auch nicht, gell? Aufgabe an die Zuhörer, falls ihr das irgendwie wisst, uns wird es ziemlich interessieren. Auf jeden Fall, die Eulen packen die quasi an den... Nee, die
eben nicht.
Nee, packen die nicht, aber die nehmen die quasi mit. Da gibt's irgendwie so ein kompliziertes Konstrukt aus Trapezen, wo die dann einsteigen und rüberfliegen. Zu dem Sternenkloster.
Da oben sind sehr viele Mönche aus unterschiedlichen Phantasien bestehen und das Leben dort ist sehr hart und entsagungsvoll.
Du meinst, die Mönche sind unterschiedliche Phantasier?
Was habe ich gesagt?
Dass ein Mönch aus verschiedenen Phantasien besteht.
Ja, genau das.
Okay.
Und Bastian kommt vor die drei Tiefsinnen, vor den großen Thron, darf sich hinsetzen und dann kommt die ach so große Frage.
Wer wird Millionär?
Die eine Millionenfrage ist...
Was ist Phantasien?
A.
Antwort, Phantasien ist die unendliche Geschichte.
B.
Gibt's nicht.
Na gut.
Er sagt es direkt halt. Also er darf so auf so einem Thronsessel irgendwie Platz nehmen vor den Tiefsinnen und beantwortet es dann.
Also er überlegt kurz, aber er sagt es dann schon relativ und nicht so, wow, was für eine tiefsinnige Antwort.
Ja doch, also sie finden dann irgendwie schon, dass man darüber nachdenken muss.
Ja, die, aber dann frage ich mich so, wie weise sind denn die da wirklich? Ja gut, das ist halt für mich so eine Antwort, wo ich denke, okay, whatever. Aber die Tiefsinnenden finden die Antwort gut und sagen, wir werden jetzt einen Tag lang drüber nachdenken, morgen Abend treffen wir uns wieder.
Zur selben Zeit, ja.
Geht ihr drei in eure Gefangenenzellen?
Nein, ja, das sind Mönchszellen.
Mönchszellen und
äußerst ja, wie sagt man da?
Entsagend.
Entsagend, ja. Oder entsagungsvoll. Schlicht und asketisch.
Ja.
Das war das Wort.
Da hatten wir doch auch spartanisch.
Genau, das kann ja Bastian, das hat er sich schon gewünscht.
Deswegen für Bastian und für Atreo war das karge Mahl und die wollenden Decken und diese kalten Wände und so nicht so schlimm, aber die Xaide, die fand das jetzt nicht ganz doll.
Die hätte sich lieber ein angenehmes Bett gezaubert, das hat aber irgendwie nicht funktioniert in dem Kloster, steht da.
Das finde ich spannend und da wird auch nie wirklich drauf eingegangen, finde ich auch sehr schade.
Ja, dass ihre Magie in dem Kloster nicht klappt.
Ja. Nächster Tag, sie sind wieder zur gleichen Zeit da. Die Tiefsinnenden haben eine weitere Frage, weil die erste Frage bzw. Antwort war okay, aber die Folgefrage ist dann...
Wenn Phantasien die unendliche Geschichte ist, wo steht diese denn geschrieben?
Und er überlegt wieder kurz und sagt dann...
In einem Buch aus kupferfarbener Seide.
Hast du das jetzt paraphrasiert?
Nee, wieso?
Oder steht's bei mir anders drin? In einem Buch, das in kupferfarbener Seide eingeschlagen ist.
Ja, das ist auch richtig, ja.
Okay.
Das Buch ist ja nicht komplett... Ja, stimmt. Ja.
Und schon wieder sind die Tiefsinnenden verwirrt und überfordert von der Antwort und sagen, wir müssen wieder drüber nachdenken. Morgen um die gleiche Zeit treffen wir uns hier wieder.
Also gut.
Nächster Abend.
Nächste Frage. Sie kommen dir 1 Million immer näher. Wo ist dieses Buch, wenn es das gibt, dieses Buch?
Und die Antwort ist...
Auf dem Speicher eines Schulhauses.
Und dann kommt direkt nämlich die Frage, können wir dieses Buch sehen? Oder diesen
Speicher.
Speicher.
Kannst du das beweisen sozusagen? Und dann sagt Bastian...
Yo, man.
Mhm.
Und dann treffen sie sich wieder am nächsten Abend.
Ach so, stimmt. Draußen.
Also es ist wieder ein Tag um, also es dauert alles sehr lange.
Ja.
Und sie treffen sich nämlich auf dem Dach.
Auf der Kuppel, ja.
Auf der Kuppel.
Auf dem Kuppeldach.
Und alle sollen...
Nicht lang starken Kopf in den Nacken.
Danke.
Ja. Wieso weiß ich das? Ich komme eigentlich gar nicht. Ich komme ja aus dem Süden.
Ja, und? Habt ihr einen anderen Spruch oder was?
Schnacken sagt man nicht im Süden.
Ach so, ja gut.
Das schwätzt man im Süden. Euch tut es nicht?
Nicht mehr schwätzen, runterätzen.
Nee.
Gut.
Auch nicht. Auf jeden Fall sieht Bastian dort zum ersten Mal in der Ferne, als er auf dem Kuppeldach steht, den Elfenbeinturm.
Juhu! Genau, und er sagt allen, die sollen in den Himmel schauen. Er nimmt Alt-Zahir raus.
Den Stein.
Den Stein, der leuchtet. Spricht die Worte von der Tür der Bibliothek.
Von Amargant.
Von Amargant, also die in Amargant war.
Da hatte er den Stein auch, ja, genau.
Genau.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr, was an der Tür steht. Dieses ganz lange Ding spricht er, oder?
Nein, also er erinnert sich halt an die Worte. Und wenn er halt den Namen von dem Stein rückwärts sagt, dann verstrahlt er halt 100 Jahre Leuchten in einem Augenblick.
Ah, siehst du, voll gut. Weil ich dachte, was ist denn das Rihastla, das er dann sagt?
Genau, er sagt dann Rihastla, genau. Und das ist halt der Name rückwärts und dann wird's ganz hell.
Und er leuchtet für ein paar Sekunden den Himmel, der zum Speicher wird. Und alle können diesen Speicher für ein paar Sekunden sehen.
Und dann verlischt Al-Zahir und verschwindet.
Für immer.
Für immer.
Tot.
Und das können wir uns mal fürs Peter merken.
Ja. Ich hoffe, das schreibst du dir alles mit.
Ja.
Gut. Und da denkt man, yay, jetzt haben sie 4 Tage lang gegrübelt, überlegt und auf alle Fragen eine Antwort gehabt. Eigentlich müsste das doch jetzt geklärt sein und alle glücklich sein. Und irgendwie ist genau das Gegenteil passiert, weil jetzt streiten die drei sich darüber, was oder wen die gesehen haben.
Genau, weil auf dem Speicher, wir erinnern uns, da gab es ja 3 Tiere, die dort ausgestopft auf dem Regal standen.
Echt?
Ja.
Wann wurde das denn gesagt? Schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr.
Okay, also als Bastian dort irgendwie sich versteckt auf dem Schulhaus, klettert aufs Dach.
Mathilda!
auf dem Carlson vom Dach. Er versteckt sich auf dem Speicher des Schulhauses und da ist ja allerlei Gerümpel, irgendwie war ja da auch ein Skelett und so. Und als Atreo ihn ja dann in diesem Zauberspiegeltor auch sieht, sieht er, glaube ich, auch den Speicher. Und da gibt's dann halt auf einem Regal stehen halt 3 ausgestopfte Tiere rum. Und das ist halt ein Adler, eine Eule und ein Fuchs.
Cool, wusste ich gar nicht mehr.
Und jedes von diesen Tieren sieht sich halt dort selbst.
Mhm.
Und deswegen sagt Bastian auch, dass alle im Prinzip recht haben. Aber die, also der Schirkri sieht halt nur den Adler und nicht die anderen beiden Tiere. Und bei den anderen ist es halt genauso. Also Bastian hat dann gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehen wir wieder zurück.
Ja, super, danke Bastian.
Ja, und dann bricht halt da ein grundsätzlicher Streit zwischen den drei Tiefsinnen aus und dann führt es dazu...
Eine Spaltung in der Schule und dann drei neue Schulen.
Langfristig, genau.
Also hat er doch wieder mehr Schaden angerichtet mit seinem Wunsch, als dass er geholfen hat.
So könnte man sehen. Aber du hast jetzt das karge Mal beendet.
Ja.
Okay, und dann können wir eigentlich schon mit dem nächsten Kapitel, nämlich die Schlacht um den Elfenbeinturm.
Elfenessen!
Können wir eigentlich demnächst das nächste Essen hier aufmachen. Es gibt übrigens bunte Gummibärchen.
Balla Balla, Pico Balla. Das sind doch keine Gummibärchen.
Ja, aber es sind irgendwie schrille Viecher.
Okay. Ja, gut. Meine letzte Frage, warum waren Atreo und Xerxes dabei?
So geil, wie du immer die Namen verdrehst.
Ich kann mir die einfach nicht merken.
Super witzig, mir gefällt das.
Gut.
Ich keine Ahnung, warum die dabei waren. Vielleicht kommt es noch raus, aber ich weiß gerade nicht, wieso.
Na gut, dann gehen wir einfach zu dem nächsten Kapitel, dem längsten Kapitel im ganzen Buch. Das da heißt... Die Schlacht um den Elfenbeinturm.
Bastian ist jetzt ziemlich weise anscheinend.
Ja. Aber auch nicht nach der Definition, die Saide gesagt hat.
Nö, aber er hat sich das jetzt irgendwie gewünscht. Und wurde ja von den Weisen befragt als der große Weise oder so.
Also es ist da eher Definition, er weiß einfach viel.
Ja.
Gut, er ist weise, aber er ist sich nicht im Klaren darüber, ob er jetzt wirklich zu dem Elfenbeinturm gehen möchte, den er in der Ferne sieht. Das heißt, manchmal zischt er los und der ganze Tross versucht hinterherzukommen und dann macht er 1000 Pausen und keiner weiß so wirklich, warum. Bastian ist super unnahbar geworden, selbst für Xaide.
Er ist halt unentschlossen.
Er will sie unbedingt sehen, die kindliche Kaiserin,
aber
hat auch gleichzeitig Angst davor, weil er denkt, dass die kindliche Kaiserin dann Aurin einfordert.
Ja, und er will es nicht zurückgeben.
Er möchte ebenbürtig sein und auf Augenhöhe ihr begegnen.
Mindestens.
Aber sie kommen trotzdem immer näher ran und irgendwann sind sie so nah dran, dass sie wissen, dass sie am Morgen dann tatsächlich beim Elfenbeinturm ankommen. Und deswegen schickt er einige Boten dahin. Aber warum mehrere?
Tja, keine Ahnung. Eigentlich würde ein schneller reichen.
Was weiß ich.
Aber vielleicht ist es so ähnlich wie bei der Informatik. Wenn man was wohin schickt, dann gibt es auch so was wie Packet Loss. Also wenn die Verbindung schlecht ist, dann gehen dir quasi Informationspakete verloren bei der Übertragung. Vielleicht hat er auch gedacht, ja, vielleicht verirrt sich so ein Bote einfach mal, schick mal ein paar los.
Dann weil der Elfenbein so schwer zu finden ist, der ist so klein.
Ja, das ist ja, der ist ja von einem Labyrinth umgeben.
Na gut. Auf jeden Fall
Ich wollte noch was sagen. Also Bastian hat jetzt wenn man so mal so rekapituliert, Bastian hat eine ziemliche Wesensveränderung durchgemacht in kurzer Zeit.
Mhm.
Also hat sich am Anfang so diese Eigenschaften gewünscht, so Stärke, Mut und Entsagsamkeit, also so Zähigkeit. Und jetzt geht es irgendwie auch auf seinen Charakter irgendwie über.
Stimmt, erstmal körperlich und jetzt so auch charakterlich.
Genau, und er hat irgendwie Wünsche jetzt gehabt und ziemlich viele Erinnerungen schon ausgegeben. Und jetzt hat er auch noch die Xaide an der Backe, die ihm immer mehr Sachen einsagt und da ist noch nicht so richtig klar, ob das wirklich so top ist. Ja.
Nicht so klar.
Eigentlich ist nicht top, finde ich. Also.
Ich glaube, das wird auch so im Buch dargestellt.
Ja.
Mit dem Foreshadowing.
Genau, das kommt nämlich jetzt. Er ahnte nicht, dass er in dieser Nacht die schlimmste seines bisherigen Daseins in Phantasien erleben sollte.
Ja. Der Michael, der weiß schon, wie man Spannungsbogen macht.
Mhm.
Und hier...
ja, voll spannend. Aha. Nee, ist wirklich so.
Als erstes kommt aber ein Hurtling, den ich liebevoll Hurtling nenne.
Mhm. Willst du da ein Bild dazu sehen?
Ja, ich finde diesen Charakter... Ich will es jetzt erstmal nochmal lesen, weil das wird auch ziemlich cool beschrieben, finde ich. Das Wesen, das gewisse Ähnlichkeiten mit einem Kaninchen aufwies, nur dass es anstelle eines Fells ein knallbuntes Federkleid hatte.
Mhm.
Hurtlinge gehören zu den schnellsten Läufern Phantasiens und können ungeheure Strecken in solcher Geschwindigkeit zurücklegen, dass man sie dabei praktisch nicht sehen, sondern ihr Vorüberziehen nur an einer Spur von aufgewirbelter Staubwölkchen bemerken kann. Ich will auch so ein Viech haben.
Mhm. Mega süß.
Ja.
Willst du es sehen?
Ja.
Hier, guck. Sieht aber nicht ganz so aus, wie es im Buch steht.
Ach so, ist nicht bunt. Das sieht gruselig aus. Das will ich nicht haben.
Okay, dann nicht.
Nein.
Sieht ein bisschen aus irgendwie wie Dobby oder so.
Ja, es ist
aber halt mit Fell oder Federn, ja. Hast du mal Fotos...
Sieht aus wie ein Gremlin oder sowas.
Hast du mal Fotos von nassen Eulen gesehen?
Nein. Oh, doch. Nein. Ich muss gucken.
Wahrscheinlich sieht, wenn, also das hat ja auch Federn, wenn man das in Wasser taucht, dann sieht das wahrscheinlich genauso aus wie Dobby.
Sieht nicht schön aus. Oh.
Völlig zerknittert. Der Hutling kommt zurück und was sagt er? Und dann?
Und dann wird der Bastian nämlich nicht mehr, der kollabiert. Der Bastian wird mitten in der Nacht aus seinem Zelt rausgeschmissen, weil die Nachricht kommt von dem Hutling, dass die kindliche Kaiserin schon lange nicht mehr in dem Turm wohnt.
Schon seit undenklicher Zeit nicht mehr. Dum dum.
Warum wird die kindliche Kaiserin genannt und nicht mit ihrem neuen Namen angesprochen?
Ich glaube, kindliche Kaiserin ist die Dienstbezeichnung.
Der Titel?
Mhm.
Gut. Aber das heißt, vorher hatte sie auch keinen Namen. Der wurde schon vergessen, oder was?
Stimmt, ja. Genau, wenn es nichts war, ja da. Aber ich meinte jetzt, mit seit undenklicher Zeit ist sie irgendwie nicht mehr da. Passt ja auch irgendwie wieder so zu dem, was Graukammern gesagt hat. Also irgendwie, jetzt gerade kommt Bastian irgendwie in Richtung des Elfenbeinturms und auf einmal fällt dann allen ein, ja stimmt, die ist eigentlich irgendwie weg. Mhm. Irgendwie, also irgendwie nicht mehr da. Irgendwie, also irgendwie auch irgendwie... Sie mir irgendwie halt auch unangenehm. Irgendwie. Das ist so ein bisschen wie so ein Schrödinger-Problem. Du fragst nach dem Zustand der kindlichen Kaiserin und kriegst dann raus, ach stimmt, die ist ja schon immer nicht da gewesen. So.
Ja, ein Stück weit verstehe ich's. Ich dachte halt, die kindliche Kaiserin war seit dem Zeitpunkt, wo sie sich damals getroffen haben, einfach nicht da.
Ach so, das kann auch sein. Bastian ist schon eine ganze Weile da, das stimmt ja. Mhm.
Und er hat sich viel ausgedacht, aber hat sich halt nie was zur kindlichen Kaiserin ausgedacht. Deswegen, im Endeffekt ist sie nicht da, weil, also meine Theorie ist, weil man sie wirklich nur einmal sehen darf, kann. Und deswegen war sie schon immer nicht da. Und Bastian fragt sich nämlich dann, warum sie nicht da ist, ein bisschen gekränkt. Will sie ihn nicht sehen, ist ihr vielleicht sogar was zugestoßen, aber findet das nicht ganz so geil. Und fühlt sich sehr einsam und sehnt sich nach Freunden und macht sich dann halt unsichtbar mit dem Gürtel, um... zu Atreo und Fucho zu gehen.
Mhm.
Und wir hatten schon im letzten Kapitel, dass die Xaide, ich nenne sie auch immer Xiade, aber ist mir diesmal noch nicht rausgerutscht, oder?
Nö, nur Xirxe und alles.
Und alles. Da hatte Xirxe nämlich gesagt, dass der Gürtel das offenbaren würde, dass sie recht hatte.
Mit Atreo.
Atreo das Kleinod stehlen möchte.
Mhm.
Deswegen wissen wir jetzt schon, was passiert. Und zwar geht jetzt Bastian unsichtbar zu einem blühenden Rosmarinbaum. Rosmarin ist ein Busch. Ich habe auch extra gegoogelt, habe kaum Bäume gesehen, geschweige denn einen Baum, wo ein Drache, ein Glücksdrache drunter passen würde. Aber okay, anscheinend in Phantasien gibt es große Rosmarinbäume, wo Glücksdrachen drunter passen. Und da sind die und reden nämlich darüber, dass sie Aurin dem Bastian abnehmen wollen.
Ja, wollen, aber halt irgendwie auch, weil sie müssen. Was ich noch sagen wollte, also Bastian geht halt zu ihnen hin, weil er irgendwie sich nach ihrer Gegenwart sehnt, aber es ist ihm irgendwie halt auch unangenehm. Er will bei ihnen sein, ohne sich etwas zu vergeben. Ja, ist irgendwie gerade die Situation halt kacke zwischen denen, das ist ihm irgendwie schon bewusst. Und ja, will jetzt irgendwie nicht zugeben, dass er sich nach denen sehnt, glaube ich. Und deswegen will er halt unsichtbar sein.
Muss man nicht das Problem ansprechen.
Genau.
Er umgeht das Problem lieber.
Konfliktvermeidung.
Und, genau. Und kommt dadurch direkt in den nächsten Konflikt rein.
Und kriegt dann auch direkt eins drauf, dass er das nämlich mit anhören muss. Dann fühlt er nämlich nichts mehr als eine kalte, grenzenlose Leere.
Wo ich mich frage, ist der Glücksdrache nicht ein Glücksdrache, weil er Glück hat? Im Moment hat er nicht viel Glück.
Ja, der läuft ja die ganze Zeit auf dem Boden rum, anstatt zu fliegen. Der ist gerade nicht so glücklich, glaube ich.
Ach so, also hat er jetzt definitiv kein Glück gerade. Und deswegen kann Bastian auch sich einfach ranschleichen, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie genau darüber reden.
Mhm.
Na gut, das macht Sinn. Und die beiden, die diskutieren nämlich auch darüber, ob Aurin den Atreo schützen würde vor Bastian.
Wenn er ihm es stiehlt.
Ja,
mhm.
Weil das tut Aurin ja eigentlich in Phantasien. Zumindest das letzte Mal, als er das hatte, dass kein Wesen ihn angreifen konnte.
Mhm. Und ob das auch für Bastian quasi gilt.
Ja. Was würdest du sagen?
Unter den Gesichtspunkten halt wahrscheinlich nicht, weil Bastian halt kein Wesen von Phantasien ist.
Hm.
Aber auf jeden Fall hat Bastian es jetzt ja geschafft anscheinend, weil er diese kalte, grenzenlose Leere fühlt, weise zu sein.
Nach der Definition,
nach der Definition von Xaide. Aber er glaubt
ja... Nein, aber ist er ja nicht.
Also sagen wir mal, ist auf dem Weg dahin.
Ja, das und schon.
Ist auf jeden Fall überzeugt, dass die Xaide es gut mit ihm meint, weil sie ja anscheinend die Wahrheit gesagt hat.
Er geht dann zurück, nimmt seinen Gürtel ab und setzt die Hühots auf das Zelt an, dass sie das bewachen, falls Atreo kommt, dass sie ihn festnehmen.
Und danach, ja, falls ein Dieb in der Nacht kommt, stimmt. Weil er will ja nicht mal, er zaudert noch so ein bisschen, das zu benennen, weil er sich wünscht, dass es nicht so ist.
Ja. Er geht raus und setzt die 5 Panzerriesen mit seinem Willen auf Fuchur an, dass die ihn festnehmen, sobald Atreo weg ist.
Ja, wenn sich Atreo wegbewegen sollte, so habe ich es verstanden quasi. Also wenn Atreo losgeht, ist das quasi das Zeichen, okay, jetzt hat er verkackt. Kann natürlich auch nur mal aufs Klo gehen und dann wäre es halt irgendwie komisch.
Ja, kommt er zurück. Ich war doch nur kurz pissen, was mir passiert. Und zwar dauert das jetzt lange, aber schlussendlich kommt Atreo ins Zelt, wird festgenommen und Fuche wird festgenommen. Das ganze Lager wird geweckt.
Naja, das ist ja schon morgens.
Genau, ja. Aber die werden zusammengetrommelt und sollen jetzt alle mit ansehen, was passiert.
Hinrichtung.
So ein bisschen ist das Gefühl, ja.
Echt?
Zumindest irgendwas Öffentliches, nicht so Gutes.
Ja, aber nicht tot.
Ja, es wird noch gesagt, dass sie sich beide nicht gewehrt haben.
Atreo und Fuchur, ja. Als sie festgenommen wurden, ja.
Die sind sehr traurig, aber die lassen es einfach gestehen und ergeben sich so mehr oder weniger ihrem Schicksal.
Mhm. Da hat Atreo jetzt wieder auch kein Glück gehabt. Er hätte ja Glück haben können und einfach, dass es ihm gelingt, das zu stehen. Aber
hätte Fuchur auch mit dabei sein müssen. Vielleicht gilt das nicht, wenn der weiter weg ist.
Ja, das stimmt.
Und in dem Buch wird, na nicht schön beschrieben, aber es wird beschrieben, es sah so aus wie ein erstarrtes Bild ohne Farben.
Was?
Die Zähne.
Die Zähne.
Die Zähne.
Die Szene.
Die Szene.
Ah, okay. Ja.
Wie ein erstarrtes Bild ohne Farben.
Also als da Trio vor Bastian steht und...
Ja. Okay. Und aber auch mit den ganzen anderen, wo es vorher so ein wilder, bunter Haufen beschrieben wird, ist jetzt einfach farblos.
Das Lager.
Alles, also die ganze Szene.
Ja, okay. Ich war jetzt gerade nicht sicher, bei welcher Szene du bist. Also Atreo und Fuchur und Bastian und das Lager drumherum.
Ja.
Ja, okay.
Wäre jetzt halt die Frage, aus wessen Sicht das so aussieht.
Mhm.
Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es aus Bastians Sicht ist, dass er jetzt seine Farbe, seine Emotionen so ein bisschen aus ihm rausgesogen ist und deswegen ist jetzt alles...
Farbentsättigt.
Ja, und gleichgültig und gleich...
Also wieder so Richtung Definition Weisheit von Xaide. Wird schon wieder in die Richtung, ja.
Aber wir hatten es ja schon gesagt, die beiden werden nicht hingerichtet zum Glück, sondern Bastian verbannt die beiden für immer, geht weg und kommt nie wieder zurück. Nee, wie ist das in König der Löwen?
Was soll ich jetzt tun?
Lauf weg, Simba. Lauf. Lauf weit weg und komm nie mehr zurück.
Hast du das gehört? Nie wieder zurück. Also wieder Crossover. Ja, okay.
Ja, nee, auf jeden Fall ist es quasi ein Akt der Gnade, der, also empfindet Bastian, dass er jetzt die verbannt und nicht irgendwie, ja, wirklich hinrichtet. Weil er halt irgendwie findet, ja, okay, Atreo, du hast mich hier in die Welt gebracht und...
Oh, ist die Mutter.
Atreo!
Mama! Mama, ich muss mich jetzt von dir trennen. Ich bin jetzt schon groß.
Verbannung. Ab ins Altersheim. Nein. Atreo fliegt dann auf Fuchur davon. Und das ist der endgültige Bruch, wo die sich jetzt trennen.
Für immer.
Für jetzt.
Ach so.
Wissen wir nicht, was passiert.
Man weiß es nicht.
Ja.
Aber hier habe ich mir dazu auch wieder geschrieben, auch genauso bei Yisha. Es ist nicht unbedingt das, was man tut, was wichtig ist, sondern warum man es tut. Bastians Ansinnen war nicht, ich habe ein schönes Leben zu bescheren, sondern sie loszuwerden.
Deswegen und es war, ja.
War das, was er gemacht hat, an sich okay und sie war halt dann auch glücklich, aber das Warum war nicht in Ordnung und das hat er auch selber gespürt.
Ja, deswegen hat es ihm auch keine Befriedigung oder keine Erfüllung gegeben an Gefühl. Es ist wie wenn ich jetzt sage, hier guck mal, ich habe hier irgendwie noch so ein altes Paar Schuhe, will das loswerden, das ist genau deine Schuhgröße, willst du das nicht haben? Also es ist halt nicht so ein richtiges Geschenk, es ist eigentlich nur, nimm mir mal meinen Müll ab.
Ja. Und hier ist es auch wieder, der Atreo bricht ein und will was stehlen, was dem Bastian sehr wertvoll ist, was ja erstmal unter Freunden No-Go ist. Aber in dem Fall ist es auch nicht, was er tut, was wichtig ist, sondern warum. Weil er eben sagt, ich bin befreundet und ich will ihn eigentlich retten bzw. helfen.
Mhm, ja, aber Xaide meint, das ist wahrhafte Größe, was Bastian jetzt gemacht hat. Das finde ich jetzt schon echt hart manipulatorisch. So.
Ja.
Ja.
Sie sagt, geschafft, nun hast du wahrhafte Größe erreicht. Nun liegt dir an nichts mehr und nichts kann dich mehr erreichen.
Bastian geht's prima damit. Das ist genau das, was er wollte.
Aber ich finde es eben nicht.
Ja, nee, natürlich nicht mal. Ironie.
Gut. Ich habe dich gerade nie angeguckt, sonst hätte ich vielleicht...
Nie guckst du mich an.
Oh, ich gucke dich jetzt die ganze Zeit an. Ich gucke nicht mehr auf meine Sachen, dann kommen wir auch nicht weiter.
Okay.
Ich muss leider nochmal gucken, darf ich?
Ja, guck.
Okay. Durch deine Ironie hast du ja schon gesagt, es stimmt nicht. Und Bastian ist mitgenommen, er ist nicht emotionslos. Xaide weiß jetzt, sie muss den führungslosen Bastian für sich gewinnen und ihn wieder an sie ranholen. Und das wird nicht so einfach sein wie mit einem kleinen Geschenk, sondern man muss sie ein bisschen mehr dafür arbeiten.
Ja, er entgleitet ihr, steht da drin. Und Xaide hat einen Weg für ihn vorgesehen und für sich selbst. Also es ist schon irgendwie, ja, der ist zwar an der Spitze, aber eigentlich bestimme ich, wie es geht. Ja. So.
Und sie flüstert ihm dann ein, dass er eigentlich der Herrscher sein sollte, über ganz Phantasien, also generell. Das ist, dass er die kindliche Kaiserin ersetzen sollte.
Und deswegen Krönung zum kindlichen Kaiser erstrebenswert ist.
Ja, sie sagt ihm sozusagen, was sein wahrer Wille ist. Sie flüstert ihm ein, was er denken soll. Und da er gerade so führungslos ist, übernimmt er das gerne und ja, hört sich ja erstmal ganz gut an, so Herrscher zu sein und zu führen und Phantasien neu erschaffen, so wie er es möchte, also sprich, wie sie es möchte.
Aber ist ja im Prinzip so, also sie flüstert ihn da so ein, ja, du bist ja eigentlich der Grund für unser Dasein überhaupt und wir müssten dir ja alle so treu ergeben und dankbar sein. Und wenn du das dann bist, kindlicher Kaiser, dann bist du wahrhaftig frei und dann erst kannst du frei das tun, was du willst. Und deswegen sagt sie halt, das ist dein wahrer Wille.
Das ist so, nach so dem 1:1 der Sündenfall aus der Bibel. Die Schlange, die einredet, du bist eigentlich Gott und du kannst genauso gut sein und herrschen und alles neu und dann bist du frei, wenn du das tust.
Stimmt. Und was passiert damit, Bastian? Er kriegt rote Flecken auf den Wangen und ein kaltes Fieber.
Das kriege ich auch immer, wenn ich Alkohol trinke.
Klimmt in seinen Augen. Hast du vorhin Alkohol getrunken?
Habe ich jetzt auch rote Flecken gerade?
Ach so, ich dachte, ein kaltes Fieber in den Augen.
Habe ich ein kaltes Fieber?
Ja, 34 Grad.
Und es wird noch kälter.
Ja, auf jeden Fall entschließt sich Bastian dann mit dieser Motivationsmanipulation endgültig in den Elfenbeinturm einzuziehen.
Und da wird er auch sehr fürstlich begrüßt und das tut ihm natürlich auch gut. Deswegen, vieles, was die Xaide sagt, hat ja einen Funken Wahrheit drin und deswegen ist es ja auch so gefährlich, weil sie nicht alles erfindet und alles eine Lüge ist, sondern sie nimmt einen Funken Wahrheit und spinnt daraus was aber nicht stimmt.
Ja.
Und Bastian schlängelt sich durch den ganzen Elfenbeinturm immer weiter hoch.
Ist ja auch schon eine Schlange geworden.
Ja, er ist die Schlange.
Guten Appetit.
Aber er kommt den letzten Schritt nicht weiter zur Magnolienknospe, wo eigentlich die kindliche Kaiserin haust. Weil hauste.
Aber hausen ist doch so wie, also nicht gerade...
Königs Wusterhausen.
Ich dachte, hausen ist mehr so, es ist noch weniger als wohnen.
Was?
Dachte ich, hausen ist so...
Hausieren.
Das ist wieder was anderes. Residiert.
Aber für mich ist hausen nicht negatives.
Okay, gut, ich habe...
Aber wir können residieren sagen, das passt besser vielleicht.
Okay.
Es wird nämlich immer gesagt, dort kommt man nur hin, wenn es einem geschenkt wird. Und diesen Schritt, der wurde ihnen nicht geschenkt.
Also so wie bei Atreo, als er in diese Magnolienknospe eintreten wollte, als er von seiner Suche kam, ja.
Und wusste nicht, wie er da reingekommen ist, aber es wurde ihm geschenkt und er war plötzlich da.
Mhm.
Und Bastian versucht es sich jetzt aber zu erzwingen und gibt den Auftrag, dann Treppen in diesen Weg hoch oder irgendwelche Leitern oder Seile oder sonst was. Aber es funktioniert nicht wirklich.
Mhm. Und da wird er unwillig und gereizt und duldet keine Widerworte, weil nämlich erst die Berater der kindlichen Kaiserin ihm davon abraten, weil die kindliche Kaiserin da oben wohnt und das geht nicht. Und dann fängt er auch an zu drohen. Also das sind schon ganz andere Wesenszüge, die er da jetzt aufweist. Also es wird immer schlimmer.
Sehr herrisch. Und er verkündigte ihnen, dass die goldäugige Bieterin ihm, Bastian Balthasar Bux, alle Macht über das unendliche fantastische Reich hinterlassen habe und dass er von nun an ihre Stelle einnehme. Und er fordert sie auf, vollständig sich ihm zu unterwerfen. Er sagt, dass die goldäugige Bieterin ihm alle Macht gegeben hat, widerspricht sich doch dann direkt damit, dass er nicht oben in die Magnolienknospe kommt. Also hat er ja doch nicht alle Macht.
Ja, schon. Also ich glaube, die nehmen das halt auch wahr. Und auch weil er das so einfordert, diesen Gehorsam. Und die kindliche Kaiserin musste das halt alles nicht einfordern, weil das halt klar war. Und allen war es irgendwie klar, ja, die ist das Zentrum und der kindlichen Kaiserin auch überhaupt nicht wichtig, das so klarzustellen, weil es halt klar war. Und Bastian beharrt halt da drauf. Also er hat es richtig nötig, so für sich selber irgendwie zu merken, ja, mir gehört das alles und ich bin's. Und also er hat da einen Mangel irgendwie, Mangelgefühl und muss irgendwie allen aufzwingen, ich bin jetzt der neue König oder Kaiser.
Und er sagt auch vor allem, sie sollen ihm immer gehorchen, auch wenn sie nicht verstehen, warum. Denn er ist nicht ihresgleichen, sondern viel besser. Es ist so, wenn man sich das anhört, da gehen doch sofort alle Alarmglocken an, oder?
Ja, also er versucht halt so dieses Mystische, was die kindliche Kaiserin umgibt, zu imitieren, weil man ja auch sagt, ja, man kann ihre Entscheidung nicht so richtig nachvollziehen. Und er halt, ja, ich bin ja irgendwie nicht so ein billiger Fantasie, sondern ich bin ja ein Mensch.
Ist es nicht auch so ein Spruch, wer sagen muss, dass er Macht hat, hat eben keine Macht?
Genau, so ein bockiges Kind. das rumschreit nach Aufmerksamkeit. Hier, guck
nicht
mal.
Nicht nur bei Kindern. Ich finde, das ist auch ganz vielen Managern oder sowas, die sich gehorsam einfordern und sagen, hier, ich bin der Chef.
Ja, aber das ist eben kindisches Verhalten.
Ja. Und zwar in 77 Tagen, das sind schon wieder die Zahlen, 77, ist die Krönung.
Soll organisiert werden von Xaide und die macht alle schwindlig, weil sie alle beschäftigt, sodass die keine Zeit mehr zum Nachdenken haben. Also die macht wieder alle neblig im Kopf.
Und alle gehorchen aber, also es wird erstmal geraunt und unter sich besprochen, wollen wir jetzt dem gehorchen? Manche haben schon wirklich auch Bedenken, glücklicherweise. Aber sie sagen, naja, er hat ja Aurin, also eigentlich hat er ja die Macht, das zu tun, also gehorchen wir ihm. Und dann geht's los. Die ganzen Vorbereitungen laufen im vollen Gange. Aber Bastian hat sich zurückgezogen. Er kommt zwar nicht oben zur Magnolienknospe, aber hat sich da eine Etage tiefer gut eingerichtet und chillt dann den ganzen Tag, aber fühlt sich die ganze Zeit sehr hohl und leer.
Wie ein Panzerriese.
Ja.
Alles, was leer ist, kann mein Wille lenken.
Ja.
Das ist jetzt bei ihm auch so.
Ja. Und er hat keine Kreativität mehr und wünscht sich eigentlich gerade nur Mondenkind herbei.
Und sogar auch richtig so forcierend, so wünscht dich das aktiv und sagt, ja, komm her und ich befehle dir zu kommen, Mondenkind.
Aber ein Wunsch, der nicht in Erfüllung geht, das erste Mal.
Ja, stimmt. Also er kann sie nicht zwingen. Und ne. Mondenkinds Blick, also der Augenblick, wo er sie gesehen hat und ihr in die Augen geschaut hat, den hat er ja in seinem Herzen gespeichert quasi und das verschwindet immer und wird immer undeutlicher mit jedem Mal, wo er das so...
Also ist ein Wunsch, der nicht in Erfüllung geht, aber er trotzdem eine Erinnerung dafür bezahlen muss.
Ja, krass.
Und wir gehen dann auch noch über zu den Hühots, die jetzt keine Aufgabe mehr haben und sich einfach nur tagtäglich besaufen und auf die Straßen gehen und weibliche Wesen belästigen. Und hatte kurze Zeit überlegt, ob wir die 7 Todsünden da drin wiederfinden. Ich hatte dann einfach nur die Trunkenheit und Streitsucht und Wollust. Aber ich habe sie mir dann mal kurz angeguckt und irgendwie habe ich die nicht zusammengekriegt.
Ja, also find schon. Also bei Bastian zum Beispiel, dass er halt irgendwie gierig ist, also machthungrig.
Also Habsucht sozusagen, oder was?
Ist da nicht Gier mit dabei?
Ach so, Gier.
Ja.
Mhm.
Und Neid im Sinne auch, weil, also, ja klar, kann man es irgendwie reindenken, aber er ist halt neidisch auf Mondenkind, weil er ja den Gehorsam einfordern muss und sagen muss, ja, ich bin's jetzt, der neue
Boss im Zelt. Kann man reinlesen, aber steht ja nicht wirklich.
Nein, ja, okay.
Das war nämlich da, wo ich aufgehört habe, weiter zu gucken, weil ich es nicht zusammengekriegt habe, weil es nirgendwo steht, was von Neid, finde ich.
Ja, oder halt, dass er in die Magnolienknospe rein will und das halt nicht schafft und das quasi so eine Art Neid ist. Er fokussiert sich ja auch so richtig drauf. Er kann dann gar nichts anderes mehr denken und will unbedingt da hoch.
Stimmt, er geht ja immer wieder runter und sagt, jetzt habt ihr immer noch nicht, jetzt droht denn richtig, wird dann auch richtig zornig.
Ja. Genau.
Die Völlerei haben wir bei den Hühots.
Mhm.
Obwohl Völlerei trinken viel. Das ist ja,
ja doch.
Okay. Habgier, er möchte immer mehr haben. Also vor allem Macht und Anerkennung. Erstmal möchte er stark sein, er möchte Kraft haben, er möchte unerschrocken, mutig sein, weise sein. Das war jetzt nichts Materielles, aber er möchte viel mehr haben. Und Hochmut, naja, gut, er ist gerade sehr hochmütig, finde ich zumindest.
Ja.
Also ist das jetzt gerade eher eine Stadt der 7 Todsünden, also das, wo man eigentlich überhaupt nicht hin möchte, das kreiert der Bastian.
Die Xaide.
Ja, also Xaide hat ja auch gesagt, hey Bastian, du musst der neue Kaiser werden, damit du ein neues Phantasien erschaffen kannst. Und jetzt kriegen wir so ein bisschen Voraussicht darauf, wie dieses neue Phantasien aussehen würde.
Ja, und das Wetter ist auch kacke, ziemlich trüb, schlecht, stickig, es geht kein Wind, also es ist sehr vernebelt irgendwie. Und er hat mich dann so an die Räucherbecken in Xaides Schloss Horok erinnert. Also auch da ist die Atmosphäre völlig von ihr verwoben und keiner kann mehr klar denken. Und genau, letztendlich ist es dann auch, dass Bastian ja im Prinzip Mondenkind neidet, wie sie von ihren Untertanen, sag ich mal, oder von den Geschöpfen Phantasiens gesehen wird und das halt auch so will, nämlich ich will, dass sie wollen, was ich will. Oder kann man es auch anders sehen?
Das Ding ist, wir haben das gerade schon alles aufgenommen und wir hatten ein kleines technisches Problem.
Minuten.
Und zwar ging es darum, was Macht ist, weil ich ein Seminar dazu jetzt hatte und die Definition von Macht war, dass das Gegenüber das tut, was du möchtest. In dem Sinne, Bastian möchte die ultimative Macht. Er möchte, dass die anderen möchten, was er möchte, sprich, dass sie einfach das tun, was er will.
Ja, und am leichtesten ohne Widerstand, das heißt, das funktioniert dann so, dass einfach alle das Gleiche wollen, ohne dass er da jetzt auch noch Kraft aufwenden müsste.
Ja.
Ja.
Aber es funktioniert leider nicht so ganz für ihn. Denn zu dem Tag der Krönung nach 77 Tagen kommen einige Phantasier aus allen Himmelsrichtungen. Saida hatte Boten ausgeschickt, damit die eingeladen werden, aber es kommen eben nicht alle. Und man hört Gerüchte von Phantasiern, die offen, aber auch versteckt
gegen Bastian rebellieren.
Und Xaide sagt, oh, das geht ja mal ja nicht. Das werden wir schön unterdrücken, wenn es soweit ist.
Wenn du erstmal gekrönt bist. Wenn das Regime etabliert ist.
Ja, dann werden wir mit aller Härte zuschlagen.
Ja.
Und Bastian ist nicht ganz begeistert, aber lässt es jetzt erstmal stehen und will sich einfach auf den ersten Tag der Krönung konzentrieren.
Ja, 14 Zeremonienmeister gibt's da. 2 mal 7.
Alles nur 7. Man müsste jetzt jede Zahl hier nehmen, die ist bestimmt alle mit der 7 irgendwas mit zu tun. Und hier kommt dann wieder so ein richtig krasses Foreshadowing. Der Tag der Krönung. Der Tag der blutigen Schlacht um den Elfenbeinturm. Die Überschrift heißt ja auch die Schlacht um den Elfenbeinturm. Jetzt wird noch hinzugefügt die blutige Schlacht. Also man merkt, sie wird nicht so schön sein. Gut, welche Schlacht ist schon schön, aber...
Nett. Nee, also ja.
Kissenschlacht.
Ja, stimmt. Lust auf Kistenschlacht?
Später.
Okay. Wie
genau.
Ist die Musik, habe ich mir aufgeschrieben, die zur Krönung abläuft. Also in Kombination zu dem, was die Xaide da sonst veranstaltet hat. Die Musik ist wild und kreischend und doch irgendwie monoton. Und jeder, der sie hört, muss irgendwie zucken oder anfangen zu tanzen oder zu hüpfen, ob er will oder nicht. Also es ist auch wieder so manipulatorisch. Mhm. Und ja, überall hängen irgendwie grellbunte Fahnen so rum und überall hängen Bilder an den Häusern mit Bastians Gesicht drauf. Es ist schon irgendwie krass Propaganda so. Mhm. Und überall sind so auch wieder so, ja, hier sind ja Weihrauchbecken aufgestellt, die ja irgendwie alles betäubend und aufreizend zugleich stimmungsmäßig wirken lassen.
Aber es wirkt nicht sehr schön.
Alles ist Spalier, also überall stehen die...
Spanisch.
Spanischen Panzerisos, Spalier.
Panzerknacker sind da und die haben sich jetzt extrem vermehrt und haben sogar Pferde gezeugt.
Xaide hat Pferde gebastelt, genau.
Oh,
Origami.
Die sitzt dann abends in ihrem Palast und dann bastelt sie ihre Pferdchen.
Kennst du diese Kellogg's Schokoflips, diese Halbschalen, die es da gibt? Ich habe mir das immer so vorgestellt als Kind, dass das so ungefähr so aussieht.
Nee, ich gar nicht. Das ist nicht so ein kaltes Metall.
Ja, aber halt von der Form einfach so. Hm. Weil es ist immer von Schalen und Schalen ist für mich halt irgendwie gekrümmt oder rund. Die Rede ist. Es gibt einen Thron.
Ich liebe diesen Thron. Aber dieser Thron und auch dieser Gürtel haben mich beide sehr stark an die Eiskönigin, jetzt nicht Elsa, sondern die ursprüngliche, die originale erinnert, die ja auch einen Spiegel zersplittert, beziehungsweise aus Eis. Und das musste der Junge zusammensetzen. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt.
Ach so, ja, genau.
Und dann kommt aber eins dieser Splitter in das Herz von dem Jungen und er wird auch ganz kalt. Und diese ganze Geschichte erinnert mich total,
stimmt,
wie sie den Bastian kalt macht.
Ja.
Also nicht tötet, aber halt ja schon den Bastian als Wesen tötet, dass er nur noch eine Hülle ist. Und dieses ganze Glas, was erstmal schön ist, auch Kristall und Schnee und Eis und sowas, ist ja auch erstmal schön, aber kalt und scharf. Und dieser Thron besteht auch komplett aus Spiegeln, also sprich auch wieder aus Glas. Und das sieht schon schön aus, so wie das auch beschrieben wird, dass der riesig ist. Aber wahrscheinlich auch ein Stück weit so wie bei Game of Thrones aus diesen ganzen Schwertern, wo man sich sehr gut dran verletzen kann.
Ja. Und als Bastian drauf Platz nimmt, sieht er winzig klein wie eine Puppe aus.
Ob dieses Wort wohl überlegt war von dem Herrn Ende?
Ja, eine Puppe wird ja von außen gelenkt quasi.
Eine Marionette, habe ich gedacht.
Genau, ja,
passt
Bingo.
Passt voll gut.
Ja.
Sie hat fast alles geschafft. Er muss jetzt wirklich nur gekrönt werden und dann hat sie quasi alle Macht. Dann geht die Zeremonie los. Eine riesenlange Schlange, die durch das Labyrinth noch sich durchschlängelt. Personen, die sich vor Bastian niederwerfen und ihn bitten, sich zu krönen.
Genau. Im Namen meines Volkes und meiner Artgenossen bitte ich dich, dem wir dir unser Dasein verdanken, dich zum kindlichen Kaiser zu krönen. Also es ist eigentlich schon fast eklig.
Ja, 4-5 Stunden geht das, glaube ich, so.
Ja, und dann wird's aber unterbrochen.
Von einem. Vom, und da sind wir wieder bei Narnia.
Herr Tumnus.
Ja, Herr Tumnus kommt angerannt. und er warnt alle Anwesenden davor, dass da Atreyu jetzt mit 3 großen Heeren angerückt kommt. Und nicht dahin kommt, um den Bastian zu huldigen, sondern um einen Krieg anzufangen.
Mhm.
Alle machen sich Sorgen, vor allem Bastian macht sich Sorgen, weil der Atreyu jetzt offen kommt, um ihn zu zwingen, auch ihn abzulegen.
Das ist die Ansage, genau. Bastian will sich dem natürlich nicht beugen und die drei Hottehüs, die sind natürlich Feuer und Flamme, dass es jetzt hier endlich wieder eine Aufgabe und auch noch eine Schlacht gibt und sammeln sich dann ja viele fähige Krieger zusammen, die dann natürlich später dem Heer von Atreyu zahlmäßig total überlegen sind und ziehen gegen den in den Krieg.
In das Labyrinth.
Ja.
Die einzigen, die zurückbleiben, sind die, die jetzt nicht wirklich kämpfen können. Und die Panzerknacker mit ihren Pferden.
Die bleiben auch noch da, ja.
Saide sagt, hey, du brauchst überhaupt keine Sorgen machen. Gegen diese Panzerriesen kommt einfach keiner gegen an. Außer natürlich du und dein Schwert. Wo ich auch kurz gedacht habe, oh, ist das auch so ein Foreshadowing von wegen, jetzt wird Bastian irgendwann sich umdrehen und sagen, hey, ihr Pups-Panzer, ich mach euch jetzt fertig, weil ich bin der Einzige, der euch töten kann. Aber leider bis jetzt noch nicht. Auf dem Schlachtfeld, obwohl Atreyu unterlegen ist, zermalmen die ganz schön Bastians bzw. Hyrots Armee. Und da ist dann auch wieder warum.
Tja, warum? Also die schaffen es tatsächlich, das Heer, obwohl sie halt zahlmäßig unterlegen sind, zum Elfenbeinturm zurückzutreiben.
Also komplett auch in den Straßen, bis nach oben sozusagen.
Die Panzerriesen greifen am Schluss dann halt eben doch ein. Und dann wird es echt eklig. Furchtbare Schlacht. Und dann wird auch gesagt, jeder Einzelne, der an dieser Schlacht teilgenommen hat, hat eine eigene Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Das sind halt sehr viele. Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, zum Glück.
Ja. Und Atreus Heer besteht zum Beispiel aus Gefolgsleuten seiner eigenen Sippe. Also Grünhäute sind dabei.
Ja.
Kentauren, Felsenbeißer, Glücksdrachen, die Fucho.
Es gibt noch mehr Glücksdrachis.
Ja, mega. Hat Fucho zusammengetrommelt. Und es wird vermutet auch, dass es einige weiße Magier gibt, weil so wird sich dann zusammengereimt, dass es denen halt irgendwie doch möglich war, trotz der Panzerriesen bis an den Turm halt ranzukommen.
Atreyu kämpft für die Freundschaft und das ist was Gutes und dieses Warum sie kämpfen, das verleiht ihnen Flügel. So, jetzt sind wir auch bei
Nicht sagen.
Wegen Werbung?
Ja.
Und die Xaide kämpft nur für sich.
Ja, im Prinzip ist es Xaide, ja. Atreyu kämpfte nicht für sich, sondern für seinen Freund, den er besiegen wollte, um ihn zu retten. Das ist mega episch, finde ich.
Genau.
Also auch wieder, er hat ja immer wieder gesagt, das ist mein Freund und ich will ihm halt helfen. Und dass er halt eben wirklich, er ist selbstlos und deswegen, weil er halt aus diesen reinen Prinzipien, glaube ich, auch handelt und die jetzt auch einfach mal, glaube ich, 5 Glücksdrachen oder so in petto haben, funktioniert es dann auch einfach dann so unterm Strich, dass der eben dann es letztendlich schafft, sich zum Elfenbeinturm durchzuschlagen und dann, ja, geht Bastian irgendwann selber auf die Suche und sucht Atreyu und will ihn stellen.
Ja. Und findet ihn tatsächlich auch. Und dann kommt es zum Showdown zwischen den beiden.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Showdown.
Showdown.
Auf der Mauer des äußeren Tors vom Elfenbeinturm.
Auf der Lauer.
Gibt's einen kleinen Showdown. Hör auf, das ist jetzt viel zu ernst. Wir können das jetzt nicht verhunzen. Wir
müssen ein bisschen auflockern.
Okay.
Sonst wirst du zu emotional. Ach nee, hast du ja nicht.
Nee, habe ich nicht.
Gut, dann werden wir wieder ernst. B sucht A, um sich zu duellieren. Genau, also der Atreyu kommt auf Bastian zu und Bastian kann sich nicht wehren, weil sie kann dann das Schwert nicht in seine Hand springt. Und Atreyu kommt bis zu Bastian vor und setzt ihm sogar das Schwert auf die Brust und könnte ihn sozusagen töten, könnte ihn wirklich verletzen und sich mit Gewalt Aurin nehmen und zögert.
Er tut's aber nicht, genau, ja. Also er hat das Schwert auf die Brust gesetzt dem Bastian und sagt, gib mir das Zeichen um deiner selbst willen. Und dann sagt Bastian zu ihm, ja, du bist ein Verräter und du bist mein Geschöpf, ich habe dich geschaffen. Also das stimmt ja eigentlich gar nicht. Atreyu gab es ja vor Bastian schon.
Ja.
Also Bastian ist wahnsinnig, wie Atreyu dann auch sagt und sagt dann, ja, gib mir jetzt Aurin und Bastian sagt, hol's dir.
Und in dem Moment hat Bastian die Schnauze voll und zieht Sikander einfach, obwohl er das eigentlich nicht durfte. Und da wurde am Anfang, als er Sikander von Graugramann bekommen hat, eine Warnung ausgesprochen.
Ja, die wir alle noch hoffentlich wissen.
Wenn du es aber je nach deinem Willen aus seiner Scheide ziehst, dann wirst du großes Unheil über dich und Phantasien bringen. Vergiss das niemals.
Und dann knirscht's, als er Sikander zieht.
Genau, da merkt man halt, das ist nicht vorgesehen. Jetzt passiert eben das, wovor Graugrammann gewarnt hat.
Ja.
Aber das ist in dem Moment Bastian völlig egal und er schlägt nach Atreo und trifft ihm auch und fügt ihm eine Wunde auf der Brust zu, den ihn nach hinten torkeln lässt und er fällt von der Mauer. Aber zum Glück nicht zu seinem Tod, nämlich dafür hat er Fuchur und ganz im Glücksdrachen-Modus.
Ja.
Ist er genau zur richtigen Zeitpunkt dort und fängt Atreo auf und fliegt weg.
Mhm.
Und das ist der Zeitpunkt, wo der schöne Mantel von Bastian nicht mehr silber ist, sondern schwarz.
Wendepunkt. Jetzt hat er verkackt.
Jetzt ist er durch und durch schwarz und böse.
Mhm.
Und sauer, weil er jetzt sich umdreht. Er sieht den Elfenbeinturm als Scheiterhaufen sozusagen verbrennen. Durch die ganzen Angriffe hat sich das Feuer ausgebreitet. Das kann man nicht mehr löschen. Und der Elfenbeinturm ist kaputt. Vollständig.
Ja, der brennt wie eine Riesenfackel. Und am Schluss auch die Magnolienknospe fackelt ab.
Geht einmal kurz auf, ist leer und dann ist das auch weg. Und er sieht dann um sich herum die ganzen toten Phantasier, die gestorben sind, um ihm zu helfen, ihn zu retten. Und er kommt hin. Und unter anderem ist Iluan, der Djinn, tot, weil er noch den Gürtel Gemal gerettet hat.
Aus für den Bastian. Flammen.
Mhm. Für Bastian. Und auch die Hyhots sind teilweise schwer verwundet. Und Bastian schwört Rache und sagt, das ist alles Atreus Schuld. Ich werde dem jetzt so lange hinterherhechten, bis der tot ist, bis ich mich gerecht habe.
Und damit endet das Kapitel.
Genau. Eigentlich wollten wir jetzt noch das nächste Kapitel machen, was schön wäre, weil das nicht so ein toller Punkt ist, wo wir jetzt aufhören. Mitten in der Rache von Bastian.
Warte mal, ich
gucke. Aber laut Zeit müssen wir definitiv aufhören. Wir haben nicht schon viel zu lange gequatscht. Deswegen machen wir hier einen Cut und haben jetzt nur 2 Kapitel gemacht und werden nächstes Mal dann gucken, wie viele Kapitel wir dann schaffen.
Ja.
Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bei den 2 Kapiteln, hast du da einen Lieblingspunkt oder irgendwas, was dir hängen geblieben ist?
Also tatsächlich muss ich sagen, das Kapitel, was danach kommt, wäre eigentlich jetzt mein Lieblingskapitel gewesen, aber...
Beste kommt zum Schluss.
Ja, ich glaube, der Lieblingspunkt, den ich jetzt hatte, war die Motivation, warum Atreo kämpft oder wofür Atreo kämpft, dass er nämlich für Bastian eigentlich kämpft, dass dieser reine, selbstlose Wille für ihn dazu kämpfen, ihm letztendlich auch dazu verhilft, das zu erreichen. Nämlich Bastian gegenüberzutreten und ob ihr es glaubt oder nicht.
Der Bastian ist ein Wicht.
Das glauben sicherlich alle. Aber ich meine, es sieht ja jetzt so aus, als ob Atreo jetzt eine Niederlage oder das nicht erreicht hätte, was er eigentlich vorgehabt hat. Aber das müssen wir nochmal auf später vertagen.
Ja.
Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das ist so mein Favorite aus dieser Episode, aus diesen 2 Kapiteln. Das davor mit dem Sternenkloster fand ich ja auch interessant, aber ich glaube, das fand ich jetzt besser. Ja.
Ja.
Was ist dein Lieblingspunkt?
Das Sternenkloster, das vergesse ich auch immer. Ich bin aber definitiv ein Riesenfan von Giecher. Deswegen, ich finde es richtig cool, dass sie so eine coole Geschichte bekommen hat. Auch wenn ich sehr traurig bin, aber eher für Bastian und dass er sie nicht mehr wertgeschätzt hat, obwohl sie so cool ist. Aber ich find's richtig cool, dass sie jetzt einen Pegasus hat und ein kleines Pegasus.
Pantherplan.
Ja.
Ja.
Wegen des, die Vorstellung und das Bild dazu fand ich jetzt auch richtig schön. Also das nehme ich mir mit.
Ich habe noch ein Bild von der Schlacht.
Das ist dann nicht so schön. Aber,
nee, aber
dann will ich das sehen und dann wieder Pegasus, beziehungsweise Giecher.
Da ist richtig viel los.
Muss ich mir mal gleich in Ruhe anschauen.
Mhm.
Das ist echt viel. Oh, dann noch andere Drachen und geflügelte Wesen,
Adler. Vor allem ein roter Glücksdrache, wie es scheint.
Ja.
Oder ist es halt, weil alles so dunstig, neblig, rauchig ist.
Ich dachte, es wären noch andere Drachen, die auch dabei sind. Das muss hier doch nicht ein Glücksdrache sein, oder?
Also es steht geschrieben, dass halt irgendwie 5 Glücksdrachen noch dabei sind.
Ja. Ja, gut, vielleicht sind die ja wirklich andere Farben. Es steht ja nirgendwo, dass Glücksdrachen weiß sein müssen. Ja?
Mhm.
Okay, cool.
Jo.
Dann beschließen wir diese Folge. Aber wir können immer wieder sagen, ihr könnt uns gerne auch eure Meinung dazu sagen. Wenn wir irgendwas behaupten, was ihr ganz anders seht oder auch andere Theorien habt, könnt ihr uns jederzeit auch schreiben. kontakt@buchboomerang.de und Instagram, Buchboomerang.
Ja.
Weil wir würden da sehr gerne mit euch im Austausch sein, auch weiter im Austausch sein und hören, was ihr denkt. Weil wir labern hier viel und das ist cool und sehr bereichernd, was wir denken, weil
Find
wir doch manchmal unterschiedliche Gedanken zu den gleichen Sachen haben. Aber je mehr Leute irgendwie was dazu sagen, desto spannender finde ich das.
Ja.
Deswegen, darauf freuen wir uns.
So ist es.
Schreibt uns, warum wir Brot und Wasser und dann Pille, Palle, Bille, Balle, wie heißen die?
Picoballas
gegessen haben. Und somit sagen wir adieu.
Adios, bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Boomerang Flieg.
Okay, ups. Simon, jetzt musst du noch den Boomerang fangen. Schnell!
Au!
Sehr gut, Simon.
Danke.